Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Christian Schwedler mit mir hier am Mikrofon zu haben. Wir sprechen zum Thema Mut als Growth Hack. Hallo lieber Christian, schön, dass du heute mein Gast bist. Magst du dich unseren HörerInnen kurz selbst bitte vorstellen?
Hallo Stefan. Ja, ich bin beruflicher Keynote-Speaker, das heißt, ich stehe auf Bühnen bei Festivals, Kongressen oder auch bei Firmen, um dort Impulse zu setzen, mache auch Führungskräfte-Workshops und ein bestimmter Teil meiner Zeit bin ich auch noch angestellt bei der BMW Group, da in strategischer Rolle. Und da beschäftige ich mich auch mit der Arbeitswelt von morgen und mit der Transformation. Das mal so in aller Kürze und Würze.
Mhm. Das heißt, du hast quasi einen Teil dessen, was ich ja auch gerne mache, das Keynote-Speaking, da ein bisschen in deinen Beruf fast überführt. Ja, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Du bist auch darüber hinaus, kann man ja sagen, Buchautor.
Ja, ist mein drittes Buch jetzt. Kann man sich schon dann schon Autor nennen? Vielleicht, ja, vermutlich.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Das erste Buch ist Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Das zweite Business Spagat, da geht es um Amedix 3. Und das dritte neue jetzt Be Brave, passt gut zu dem Titel jetzt der Folge. Und kommt in Anfang Oktober raus im Wahlenverlag. Und da reden wir vielleicht auch über die Inhalte ein bisschen gleich.
Genau, so ist es. Das heißt. Genau. Das hat uns letztendlich auch so ein bisschen zusammengeführt. Jetzt ist dieser Titel Mut als Growth Hack, also ein schwieriges Wort, ja, muss man wahrscheinlich ab und zu mal üben. Da hat jeder im Kopf irgendeine Vorstellung dazu. Ich glaube, wir sollten aber mal so ein bisschen definieren. Zum einen, was ist denn überhaupt Mut in diesem Zusammenhang mit der Arbeitswelt, ja? Wo setzt da dieser Mut an?
Ich glaube, wir haben uns über Jahrzehnte in so ein perfektes Management entwickelt, ja. Und heute muss alles zehnfach abgesichert werden, die Kommastelle ist berechnet, wir gehen nur noch irgendwelche neuen Dinge an oder Innovationsprojekte, wenn es wirklich so ein No-Brainer sind, ne? Wenn es wirklich abgesichert und völlig durchdrungen ist. Und das schränkt uns unglaublich ein, meine ich. Deswegen, das merken wir auch überall, dass wir den Anschluss verlieren. Ich meine, ich brauche jetzt nicht die ganzen Wirtschaftsdaten zitieren, die können wir alle nicht mehr hören, weil sie einfach so traurig sind, ja.
Das stimmt, ja.
Und also das sehen, dass wir da einfach so an Innovationskraft verloren haben und auch an Wachstumspotenzialen. Und das hatten wir alles mal, das haben wir ein Stück verloren, weil wir, glaube ich, diesen unternehmerischen Mut und diesen Pioniergeist verloren haben. Und den müssen wir wiederentdecken, weil in meiner Welt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meiner Welt ist so gutes Management heutzutage ist immer seriös, zahlengetrieben, rational. Und all die anderen Aspekte, die aber auch sehr wichtig sind, sind so ein bisschen verpönt. Und da müssen wir von weg, meine ich.
Ja, und das Interessante ist, wir sprechen ja auch tatsächlich vom Personalmanagement. Das heißt, wir haben da das Thema Management drin, obwohl wir eigentlich ja mit Menschen zu tun haben. Und es gibt diesen Trend, den hast du auch schön beschrieben, dass auch in diesem HR-Management man immer mehr auf Zahlen, Daten, Fakten setzt. Also HR Analytics ist eigentlich momentan so eine große Trendlinie, dass man sagt, es wird alles viel stärker dahin gehen. Es wird automatisiert ganz viel, ne, mit KI, und da gehen wir dann schon davon aus, dass das auch alles so getaktet wird, wie man sich das Management halt vorstellt. Da ist jetzt erstmal kein Mut, sondern das ist eigentlich Berechnung gefordert. Sind wir da generell auf dem falschen Weg oder müssen wir beides irgendwie schaffen?
Ja, ich glaube, wir brauchen beides, und das ist ja auch mein Steckenpferdthema mit der Ambidextrie, ne? Die heißt, wir brauchen beides. Es ist richtig, dass wir weiterhin effizient unseren Laden im Griff haben, dass wir sauber managen, keine Fehler machen, auch sehr datengetrieben, ne, das vernünftig aussteuern. Das ist alles, bleibt weiter relevant. Aber nicht ausschließlich parallel dazu, wenn wir Innovation und Fortschritt vorantreiben wollen, müssen wir eben andere Dinge tun, ja. Und das ist eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten getrieben, nicht nur hundertprozentig abgesichert, sondern da müssen wir eben Neuland betreten, in den Mut entwickeln. Und wenn wir über HR reden, auch da schon, ne, Human Resources, ja, Resources klingt auch schon ein bisschen, ja, ne, man merkt schon an den Begriffen, ne. Und da galt lange so dieses Ähnlichkeitsprinzip, ne? Man hat versucht, immer so gleiche Charaktertypen, ja, gleichen Menschenschlag einzustellen, der ein gutes Fit ist, ne? Das ist ein Cultural Fit zum Unternehmen.
Richtig.
Oder auch die Führungskräfte, ne? Die haben eher Leute eingestellt, klar, die so gleich ticken. Und das führt zunehmend in eine Sackgasse. Wir brauchen da mehr Diversität, ne? Auch den Mut dort entwickeln. Diversität zu entwickeln. Und da meine ich nicht nur die Genderfrage, die nach wie vor sehr relevant und wichtig ist, aber nicht nur, ne, sondern auch andere Dinge. Und ich sag mal, wir brauchen jetzt all die Kräfte wieder, die wir über Jahrzehnte verspottet, belächelt und ausrangiert haben. Also die Naiven, die Tollkühnen, ja, die Piraten, die Improvisierer, all die brauchen wir eben auch, ne, parallel zu diesem perfekten, zu der perfekten Maschine.
Ja, jetzt lass uns, wir haben jetzt über den Mut auf jeden Fall schon mal kurz gesprochen, lass uns mal das Thema Growth. Was ist denn dieses Wachstum? Du hast einerseits von Innovation gesprochen, du hast die Diversität angesprochen. Was würdest du sagen, was ist denn jetzt Growth in diesem Sinne überhaupt?
Ich glaube auch verschiedene Aspekte. Das eine ist, mittlerweile spricht man ja kaum noch von Wachstum, traut sich ja kaum noch in Deutschland, sondern es ist ja fast schon eher, wir versuchen den Anschluss zu halten. Das ist erstmal die erste Aufgabe. Wenn dann noch Wachstum, also wirklich wirtschaftlicher Wachstum dazu kommt, wäre das natürlich auch nochmal ganz nett auf der Metaebene, aber natürlich auch auf Unternehmensperspektive. Das zweite ist, ich würde es begrüßen, wenn wir ein bisschen mehr diversifizieren würden. Also ich sehe viele Unternehmen, die bleiben so ihrem Kerngeschäft treu über Jahrzehnte, das sehr auch mechanisch geprägt ist. So, wir waren Weltmeister der analogen Welt. Aber einfach sich auch den digitalen Themen zu wenden, auch ein bisschen sich breiter aufzustellen, ne, wie die amerikanischen Unternehmen das sehr viel stärker machen, sehe ich bei uns noch nicht. Das ist auch eine Form von Growth vielleicht in eine andere Richtung. Und der dritte Aspekt dabei bei Growth ist auch so genau diese, wie entwickelt sich meine Mannschaft, mein Unternehmen, mein Team weiter, ne, indem ich mich den neuen Themen öffne, ja, indem ich KI irgendwie, ne, Digitalisierung mich öffne, welche Skills muss ich entwickeln, ne, auch die Mannschaft, was braucht die, kriege ich das hin, dass meine Mannschaft in dieser volatilen Zeit auch weiter neugierig bleibt, ne, und Lust auf die Zukunft hat, das ist ja auch eine Form von Growth, ne, wie so Personal Growth, kann man auch auf Team- oder Mannschaftsebene beziehen.
Also wenn wir heute über Wachstum sprechen, hast du recht, in der Regel sind es große amerikanische Digitalplattformen, die tatsächlich Wachstum haben, die sozusagen übermächtig werden. Kann es sein, dass wir so ein bisschen an so einem Glaubenssatz hängen, wie so diesen Schuster bleibt bei deinen Leisten, fällt mir jetzt da ein, ne? So nach dem Motto, mach das, was du gut kannst, orientier dich an deiner Stärke und wachse in deinem Feld. Das ist jetzt in der heutigen Zeit, wo wir über Plattformökonomie sprechen, über Ökosysteme vermutlich ein Hemmschuh, ne?
Ja, und Stefan, warum ist das so, ne? Weil uns der Mut fehlt, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten. Klar, das ist etwas, meine Komfortzone, das ist etwas, was ich beherrsche. Ja, da gebe ich mir wahrscheinlich keine Blöße, ich werde keine Irrtümer begehen. Das ist erstmal der sichere Spielplatz. Und wenn ich jetzt aber ein Neuland betrete, ja, indem ich vielleicht ein neues Geschäftsfeld versuche zu erobern, eine neue Technologie aufnehme oder was auch immer, dann gebe ich mir vielleicht erstmal eine Blöße. Ne? Ich habe es noch nicht voll durchdrungen. Ich muss dazulernen, ich werde Irrtümer begehen. Und deswegen mein Buchtitel Be Brave, ja, da fehlt der Mut, eben dieses auch zuzulassen. Und da müssen wir aber wieder rein. Ne? Wir können nicht nur im Status Quo sagen, ja, hier habe ich alles verstanden, ja, ich kann die Kommastelle berechnen, alles 5 Jahre vorausplanen. Das wird in Zukunft nicht mehr genügen.
Ja. Da fällt in dem Buch ja auch das Thema nonkonform sein oder Nonkonformistentum, um da jetzt mal ein Hauptwort mit reinzubringen. Das ist so eine Art Erfolgsgeheimnis. Und dann habe ich mir überlegt, als ich das irgendwie so wahrgenommen habe, wenn ich sehe, wie große Unternehmenslenker sich ganz stark immer an anderen orientieren, ja, und bei der Back-to-Office-Debatte sehe ich das ganz deutlich. Da waren erst alle, ja, wir machen das völlig frei, wir sind auch mobile. Ja, also es war irgendwie so aus dem Silicon Valley und übergeschwappt und alle haben gesagt, jetzt machen wir das. Dann geht der Trend zurück und andere sagen wieder, ja, jetzt holen wir die Menschen wieder ins Office und plötzlich sind auch in Deutschland große Unternehmenslenker dabei und sagen, ah, das scheint ja ein Trend zu sein, da schließen wir uns an. Also ich sehe da erstmal nichts von Mut und schon gar nichts von Nonkonformismus.
Sehe ich auch so. Und ich meine, wenn man so reinschaut, ne, wie divers sind denn auch die Führungsetagen, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Und auch, ich meine, ich nicht nur die Genderfrage, sondern auch andere Themen. Meist sind das BWLer, Juristen, Maschinenbauer. Warum ist da nicht mal so ein Seelenfänger dabei, ja? Ein Menschenversteher, ja? Ein Pädagoge, ein Künstler, irgendwie ein Pirat, der da sitzt, ja? Als weiteres Teammitglied, um einfach so die Perspektiven zu eröffnen. Und das klingt dann immer lächerlich, wenn ich sowas sage, bei manchen, ne, im gestandenen Management, aber wir verkennen da die Potenziale, ja? Denn genau diese, sag ich mal, die rechte Gehirnhälfte, die hat uns der liebe Gott nicht nur so aus Spaß mitgegeben, ne? Die müssen wir ein Stück weit aktivieren. Weil gerade da und dann wir haben heute nicht die Zeit, alles so dezidiert zu besprechen, aber zumindest im Buch gebe ich auch ganz gezielte Beispiele, ne, wie gerade so Innovationen dann auch entstanden sind, wo eben der Business Case katastrophal war, ja, aber es ist dann trotzdem funktioniert hat, weil eben andere, so diese berühmten soften, ja, Aspekte viel wichtiger waren. Und das sind halt so Dinge, ne, wie Intuition und Dinge abseits von Zahlen, Daten, Fakten zu beurteilen. Das sind eben Dinge, die wir wieder lernen müssen, glaube ich. Mhm.
Würdest du dann so weit gehen, dass du so ein allgemeines Statement abgeben würdest, so in Richtung, wir sollten auch wieder mehr Bauchgefühl wagen? Ist es das? Oder?
Ja, ein Stück weit schon, also vielleicht nicht nur das, ne? Aber all diese Soft-Effekts, ja. Und wir haben das ein Stück weit verlernt. Oder auch sowas zum Beispiel Naivität, ja, ist mit heutigem Management-Verständnis unvereinbar. Ja, das klingt lächerlich, albern, sagen, hat nichts zu tun. Brauchst du nicht kommen mit naiven Fragen. Aber gerade in naiven Fragen liegt eine Riesenkraft. Ich sage mal, komplizierte Fragen führen zu einfachen Ergebnissen und naive Fragen zu gigantischen Möglichkeiten. Ne, nur ein kleines Beispiel. Hätte meine Tochter mich damals gefragt, ne, Papa, warum brauchen Taxiunternehmen Taxis? Hätte ich gesagt, ja, bist du blöd, Kind? Ist doch logisch. Ja, mit dieser ganz naiven, doofen Frage, auf dem basiert das Businessmodell von Uber. Also jetzt nochmal, um so ein ganz bekanntes, einfaches Beispiel zu nehmen, ja. Und wir müssen uns aber eben trauen, ne, auch diese Naivität, ne, und diese grundlegenden Dinge und auch so Spannungen mal im Team auszuhalten, ne, diverse Sichtweisen einzunehmen. Und das meine ich zum Beispiel damit.
Okay. Und jetzt müssen wir mal noch ein bisschen, glaube ich, Tacheles reden. Wie mache ich das Ganze denn? Ne? Dass wir sagen, ja, das bräuchten wir, das müssen wir. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich allen klar. Aber wohin nehmen wir denn jetzt diesen Mut in einer Welt, die darauf gar nicht mehr ausgelegt ist und wo wir mit Multikrisen ja froh sind, wenn wir unser Tagesgeschäft ordentlich abwickeln können? Ich sage es bewusst mal so ein bisschen despektierlich. Woher kommt der Mut? Was können wir denn tun?
Ich glaube, also die Antwort liegt in dem Konzept der Ambidextrie, und da könnten wir jetzt nochmal stundenlang drüber reden, ja, dass ich immer das Bewusstsein habe, ja, ich habe das Kerngeschäft und das muss funktionieren und da ist auch gerade sehr viel Druck drauf, das weiß ich, aber es nützt nichts, ich muss parallel eben diesen Be Brave-Modus, nenne ich den, ne, aktivieren. Und der braucht ganz andere Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen. Das heißt, ich muss erstmal Räume schaffen, damit dieser Be Brave-Modus funktioniert. Und das machen Unternehmen in verschiedener Art und Weise. Manche stellen eigenständige Be Brave Teams auf.
Okay.
Manche Teams, ich habe in einer Firmengruppe zusammengearbeitet, die machen jetzt einen Be Brave Donnerstag, ja, um einfach Platz zu sagen, wo jetzt, da können wir jetzt mal in den Be Brave Modus gehen. Also es gibt ganz verschiedene Stellschrauben, die man tun kann, damit ich das aktiviere. Und ich muss aber auch im Kerngeschäft ein bisschen die Luft rauslassen. Exnovation heißt das, die bewusste Zurücknahme von Dingen, um Kapazitäten für den Be Brave Modus zu gewinnen. Mhm. Also da mal, wie viel Selbstbeschäftigung haben wir denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. Und wie viel Bürokratie, ja, und das da ein Stück weit ehrlich und mutig auch das abzubauen, um eben die Kraft und Kapazität für den, ich nenne den Be Brave Modus zu gewinnen, ja.
Erinnert mich ganz stark so ein bisschen an die Delete-Strategie, die der Martin Gaditz in seinem Buch auch rausgebracht hat, oder an radikal arbeitenden Konzept von Markus Feld. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, und da sind immer Nuancen. Was mache ich denn dann, wenn ich diese Zeit habe? Und dein Credo ist quasi, geh rein in mutige Entscheidungen, denk, man hat vorher gesagt, out of the box, ja, so ungefähr. Und ich glaube, das Wichtige ist aber, dass man es nicht nur erkannt hat, sondern wie du gesagt hast, dass man systematisch im Unternehmen es visualisiert, kommuniziert und auch diesen Weg dann konkret geht, ja, und nicht nur sagt, man müsste mal, ja, dann ist ja eigentlich nicht geholfen.
Genau, und Führungskräfte müssen mit gutem Beispiel vorangehen, ne? Wenn da mal Irrtümer passieren, werden die sanktioniert, ja, oder wird man gelobt, wenn man sagt, ja, aber du hast was mutig gemacht, du hast was probiert, wir haben jetzt was gelernt, ja, das sind so Dinge, wo auch Unternehmenskultur entsteht. Und ich muss halt diesen Be Brave-Modus auch unterstützen, auch mit Rahmenbedingungen, ja. Ich sag mal, lieber treffe ich mich mal irgendwo außerhalb, ja, ein Offside, oder ich zünde mal eine Konfettikanone, ja, anstatt alle mit Schlips da. Und ich meine so eine Dinge ganz ernst, ja, also wir müssen dann Rahmenbedingungen schaffen, damit wir eben unterscheiden, ne, zwischen dem Kerngeschäft-Modus, ich nenne das Be Brilliant-Modus, oder halt diesen Be Brave-Modus. So. Okay. Und da gibt es Erfolgsrezepte, das kann man dann schon tun. Und wenn wir alle so neidisch auf diese, ich nenne die Namen schon gar nicht mehr, weil man sie nicht mehr hören kann, ne, die ganz berühmten Namen aus dem Silicon Valley, aus den USA, die so mega erfolgreich sind, naja, die arbeiten halt nach der Ambidextrie, ja, die haben beidhändige Führung. Das weiß nur so keiner, weil da keiner so drüber spricht. Ja. Mhm. Aber das ist eben das Erfolgsrezept, ne? Und da können wir uns noch ein, zwei Scheiben von abschneiden.
Ja, absolut. Und ich glaube, das war jetzt so eine typische Folge, wo wir mal so einen, finde ich sagen, einen Brain-Teaser gesetzt haben, aber wo du dieses Bild der Konfettikanone, das würde ich gerne irgendwie so mitnehmen und sagen, wir müssen mal wieder Aktionen starten, die uns anhalten lassen, nachdenken lassen und dann können wir auch über einen Be Brave-Modus sprechen. Insofern sage ich erstmal herzlichen Dank, lieber Christian, dass du heute mein Gast warst hier bei Klartext HR. Und wir verlinken natürlich zu dir, zu deinem LinkedIn-Profil und dann gerne auch natürlich auf das Buch, sodass all diejenigen, die sich weiter informieren wollen, bestens versorgt sind.
Danke dir, Stefan.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.